Dinge erstmal. Zum einen bin ich gerade noch mal gefragt worden, doch letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gefragt worden, ob es die Möglichkeit gibt, auch die zweite Klausur, also die, zur ersten Klausur, an der ersten Klausur gar nicht teilzunehmen und dann nur an der Nachklausur zu kommen. Das bieten wir nicht an. Das heißt, Sie müssen zur ersten Klausur, an der ersten Klausur teilgenommen haben. Die Nachklausur ist wirklich eine reine, ist kein zweiter alternativer Prüfungstermin, sondern ist wirklich eine Nachklausur für diejenigen, die durch die erste Klausur durchgefallen sind. Das ist, ja, im Prinzip, lassen Sie mich das kommentieren, im Prinzip würden wir Ihnen das natürlich gerne anbieten, dass Sie jeden Monat die Möglichkeit haben, die Klausur zu schreiben und wann immer Sie gerade, wenn Sie fit sind für den Stoff, dass Sie in dem Moment sagen können, jetzt schreibe ich die Klausur mit und jetzt hatte ich genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Das wäre die studentenfreundlichste Lösung. Das Problem bei der Sache ist, dass wir natürlich auch selber nur eine gewisse Menge an Ressourcen haben. Das heißt, schon die Nachklausur ist was, was wir ja so ein Stück weit außer der Reihe anbieten. Wir sind dazu nicht offiziell gezwungen laut Prüfungsordnung, aber wir sind dazu inoffiziell gezwungen, denn wenn wir keine Nachklausur anbieten würden, dann hätten Sie keinerlei Möglichkeit, innerhalb von Ihren 12, 13 Monaten, die Sie an Zeit haben, um eine Klausur zu wiederholen, da auch wirklich nochmal zwei Nachtermine zu machen. Von daher sind wir inoffiziell dazu gezwungen, diese Nachklausur anzubieten. Wir probieren das aber so zu machen, dass möglichst wenig von Ihnen zur Nachklausur kommen. Das heißt, die Erstklausur sollten Sie möglichst, die kündigen wir, also das müssen wir auch, die kündigen wir von Anfang an, wann die stattfindet, hoffen, dass Sie sich entsprechend darauf vorbereitet haben und gerade Sie, die hier sitzen, haben ja auch, Sie sind ja wirklich die Gesichter, die ich fast jede Woche hier gesehen habe. Und ich nehme an, dass Sie in den Übungen ähnlich aktiv sind. Also von daher gehe ich davon aus, dass Sie alle die Erstklausur sowieso bestehen. Und so ist die Veranstaltung einfach auch gedacht, dass Sie in die Vorlesung kommen, die Übungen kommen, dann die Klausur noch bestehen. Und die Nachklausur ist wirklich nur dafür da, dass falls irgendwo was schief geht und jemand von Ihnen durch die Klausur durchfällt, dass Sie dann nicht ein ganzes Jahr warten müssen, um die zu wiederholen. Aber wir können es Ihnen leider nicht anbieten, dass Sie das dazu benutzen können, dass Sie selber optimieren, wann Sie am besten welche Klausur schreiben und dann nur zur Nachklausur kommen. Und also unsere Hoffnung dahinter, gerade bei diesen kleinen Veranstaltungen, ist ganz klar, dass zur Nachklausur fast niemand kommt, beziehungsweise so wenige, dass wir die dann als mündliche Prüfung anbieten können. Offiziell festgelegt wird, dass in dem Moment, wo wir die erste Klausur zurückgeben, werden die Modalitäten für die Nachklausur festgelegt. Ja, das nächste organisatorische, was ich noch hätte, wäre die Klausurzulassung. Auch da gehe ich davon aus, dass bei Ihnen wahrscheinlich, dass Sie immer regelmäßig da waren, wahrscheinlich keine Probleme bestehen. Wir hatten ja angekündigt, 50% der Übungsaufgaben brauchen Sie zur Klausurzulassung. Ob Sie die erreicht haben, wenn Sie das nicht selber wissen, können Sie entweder ab morgen bei mir in der Vorlesung oder in den Übungen diese Woche erfragen. Frau Mach und Herr Gamatta rechnen gerade zusammen. Wenn Sie die 50% nicht erreicht haben, müssen Sie, wie schon angekündigt, zu mir und mir versichern, dass Sie sich fit fühlen für die Klausur, dann tragen wir Sie noch, dann trage ich Sie manuell noch mit auf die Liste ein, aber da müssten Sie entsprechend noch mal zu mir kommen dann. Also zum Beispiel, wenn Sie morgen eh in der Vorlesung sind, könnten Sie morgen einfach zum Beispiel kurz nach der Vorlesung, wenn ich die Liste dabei haben, kommen Sie zu mir, dann könnte man es direkt in einem Aufwasch mit erledigen, ansonsten in den Übungen. Ja, das wäre es zum Organisatorischen. Was habe ich noch? Genau, ansonsten organisatorisch noch gehe ich davon aus, dass wir ja vielleicht sogar heute schon oder ansonsten morgen relativ am Anfang der Vorlesung sind wir mit dem Stoff durch. Ich möchte heute gern mit Ihnen noch, noch so zwei, drei wichtige Ideen zu diesen finiten Differenzenverfahren gerne noch abschließen. Also heute wird es so eine Vorlesung sein, die macht noch Stoff für so eine Transportgleichung, was das gut ergänzt, was Sie in der letzten Woche kennengelernt haben, was aber gleichzeitig auch schon so diesen gewissen Ausblickcharakter hat, dass Sie daran einfach noch ein paar Ideen, die möchte ich Ihnen einfach noch gerne präsentiert haben in der Vorlesung. Dann werden wir morgen wahrscheinlich fast die komplette Vorlesung, werden Sie die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen. Machen wir morgen als Fragestunde. Und dann ist nächste Woche, ja, Mittwoch ist ja schon die Klausur. Und an dem Tag vorher, den habe ich einfach als Puffer mit drin. Das heißt, ich werde da sein, wenn Sie noch irgendwelche Last-Minute-Fragen haben, haben vielleicht beim Lernen noch irgendeinen Fehler im Skript entdeckt und sind sich nicht ganz sicher, ist das wirklich ein Fehler. Das heißt, da haben Sie nochmal die Möglichkeit, an dem Dienstag so diese Last-Minute-Fragen nochmal loszuwerden. Ja, ansonsten haben Sie gesehen, wie wir finite Differenzenverfahren anwenden können für parabolische Differentialgleichungen, für partielle Differentialgleichungen, nicht nur parabolische. Wenn wir partielle Differentialgleichungen haben, stellen da die Ableitungen mit drin. Das ist ganz natürlich, die zu ersetzen durch finite Differenzen. Welche finiten Differenzen man dann aber nimmt, wie man Zeit- und Ortschrittweiten miteinander koppelt, hängt aber ganz stark davon ab, ja, was diese partiellen Differentialgleichungen physikalisch beschreiben, welche physikalischen Eigenschaften da auftreten, wenn man diese physikalischen Eigenschaften dann möglich Also zum einen will man die möglichst auch numerisch dann auch sehen und zum anderen waren auch das meistens das, was sie gebraucht haben oder was wir gebraucht haben dann in den Konvergenzbeweisen. So haben wir zum Beispiel diese elliptischen Differentialgleichungen, die sorgten für oder die haben beschriebene Fusionsprozesse, wo sich Dinge ausgleichen. Entsprechend war es passend in den finiten Differenzen, die finiten Differenzen so zu interpretieren, dass auch da ein Ausgleich stattfindet. Denken Sie an das zweidimensionale Laplace-Gleichung mit diesem 5-Punkte-Stern, der da aufgetaucht ist. Das konnte man so interpretieren, dass der Wert in einem Punkt sich ergibt als gewichtetes Mittel der umliegenden Westen, Norden, Osten, Südlich gelegenen Punkte. Und dann war gerade das Maximumsprinzip, was physikalisch bedeutet, da hat sich was ausgeglichen, da entsteht nicht einfach irgendwo ein lokales Maximum in einem Ausgleichsprozess. Das tritt entsprechend auch numerisch nicht auf, wenn der Ausgleichsprozess so ist, dass dieser Punkt, der sich ergeben hat als gewichtetes Mittel der umliegenden Punkte, wenn diese Gewichte ja, auf Gewicht 1 beim mittleren Punkt normiert, wenn die umliegenden Gewichte kleiner gleich 1 ergeben haben, dann konnte entsprechend auch in diesem Punkt in der Mitte nicht mehr sein als in den umliegenden Punkten. Entsprechend gab es da diskrete Maximumsprinzipien und das war wiederum der Baustein, den man dann gebraucht hat, um Stabilität zu zeigen. Also so die typische Idee hinter diesen finiten Differenzenverfahren, wann die wirklich konvergieren, ist, dass die zum einen natürlich die Ableitung approximieren müssen, das tun sie aber eigentlich immer, also deswegen wählt man die finiten Differenzen so. Wenn man die Schritte nur klein genug macht, konvergiert es gegen die Ableitung. Aber das andere ist eben auch, dass man diese physikalische Eigenschaft, zum Beispiel diesen Ausgleich, das Maximumsprinzip, noch braucht bei den elliptischen Gleichungen. Und bei den hyperbolischen Gleichungen haben Sie gerade gesehen in der letzten Woche, da gibt es sowas Ähnliches. Die hyperbolischen Gleichungen, dahinter stecken Transportphänomene. Und auch da ist es wichtig, dass man diese finiten Differenzen so wählt, dass die zusammenpassen mit diesen Transportphänomenen. Dass wenn Dinge von links nach rechts transportiert werden, dann sollte entsprechend die finite Differenzen, die Sie benutzen, die sollten, um zu sehen, was nehme ich in so einem Punkt, sollten die nach links gucken. Gerade in die Richtung, aus der Wind weht. Das waren diese Abwindschematas. Und es gab eine Bedingung, die CFL-Bedingung an die Zeit- und Ortsschrittweiten, dass Sie in der Zeitschrittweite, dass Sie die so wählen sollten, dass wenn Sie an diesem Punkt links gucken, dass das, was zu dem Punkt heute oder zu dem Punkt, auf dem Sie jetzt stehen, transportiert wird, wenn Sie an den Punkt links gestern hingucken, dass das tatsächlich auch links gestern schon da war. Und wenn Sie Ihre Zeitschrittweite zu groß machen, entsprechend nicht weit genug im Ort reingucken, oder, dann haben Sie das Problem, dass Sie das noch gar nicht sehen, was da heute hin transportiert wird. Das sehen Sie unter Umständen noch gar nicht, wenn Sie an den Punkt etwas weiter links gestern hingucken. Ja, ich möchte Ihnen gerne noch eine andere wichtige Idee für diese Transportphänomene erklären. Und ich habe heute tatsächlich das Problem, dass ich das ganze Semester nicht hatte, dass mir nämlich jemand mein Pack mit Kreide geklaut hat. Und ich habe das ganze anfängliche Semester, hatte ich noch immer am Anfang geschaut und hatte zur Sicherheit noch Kreide dabei, aber heute haben wir tatsächlich keine, fürchte ich. Was haben Sie gerade? Ach, das ist ja ein Traum.
Ich habe auch mein Tutorium gehalten, deswegen bin ich
auch... Vielen Dank. Ist das auch farbige Kreide da drin?
Nee. Ja doch, habe ich. Das ist ein
paar Schuhe. Super, vielen, vielen Dank. Ja, also was ich heute mit Ihnen gerne noch besprechen möchte, ist nämlich noch ein anderes Phänomen. Also zum einen ein Phänomen, was noch auftreten kann bei diesen Transportgleichungen, was so eine gewisse Motivation ist für diese sogenannten schwachen Lösungen, die jetzt schon ein paar Mal mit reingespielt haben, dass es nämlich oft auch Sinn macht, ja, Differentialgleichungen zu betrachten für Funktionen, die eigentlich gar nicht differenzierbar sind. Und das andere, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist, wie man... Ja, diese Erhaltungsgleichung, die ja eigentlich hinter unserer ganzen Motivation steckt, dass Dinge transportiert werden, entsprechend vielleicht nicht vernichtet werden und nicht erzeugt werden, wie man das auch gut in Differenzenverfahren mit abbilden kann. Also 2.4.2, der letzte Abschnitt der Vorlesung, Differenzenverfahren in Erhaltungsform. Die sogenannten finiten Volumenverfahren werden dabei rauskommen. Was wir uns dafür anschauen, ist weiterhin unsere Transportgleichung. Und unsere Transportgleichung kam ja aus dieser Diffusionsmotivation, dass wir etwas hatten, irgendeinen Stoff, der gelöst war, der rumdiffundieren konnte, der transportiert wurde. Und wir hatten die Transportgleichung als den Fall gehabt, wo der Stoff überhaupt nur transportiert wurde. Also wir gucken uns an, erstmal die reine Transportgleichung, die lautete ja, ich wische hier gleich wieder drin rum, Also die ursprüngliche Gleichung in unserer Formulierung war ja, dass wir irgendeinen Stoff haben, der nicht verschwindet, das heißt, der fließt, aber verschwindet nicht. Und dann hatten wir festgestellt, also eine fundamentale Erhaltungsgleichung, dass die Menge dass die Änderung von der Konzentration dieses Stoffes, dass die zeitliche Änderung der Konzentration des Stoffes gerade zusammenhängt mit der örtlichen Änderung des Flusses. Dahinter steckte, dass wenn in irgendeinem Bereich später mehr drin ist als vorher, dann lag das daran, dass an der einen Seite mehr rausgeflossen ist als an der anderen Seite. Das heißt, dass der Fluss auf der einen Seite mehr ist als auf der anderen Seite, örtliche Differenz des Flusses, gibt uns gerade eine zeitliche Differenz in der Konzentration. Das heißt, die ursprünglichste Gleichung sah so aus, dass die Ableitung von UTX, dass das die örtliche Ableitung von F ist, von dem Fluss der Größe. Und den Spezialfall, das ist sogar eine kleine Erweiterung von dem Fall, den ich gerne mit Ihnen heute noch ansprechen möchte, ist zum einen der Fall, dass wir also weiterhin so eine Gleichung haben und dass jetzt aber das F, der Fluss, bisher waren alle Gleichungen, die wir hatten, linear. Das heißt, und jetzt werden wir annehmen, dass wir hier sogar was Nichtlineares haben können, dass nämlich der Fluss, der hier steht, auch von der Größe selber abhängen kann. Das ist eine Geschichte, die relativ häufig auftritt. Denken Sie zum Beispiel an Verkehrsfluss. Wenn Sie probieren, eine Autobahn, auch das kann man machen, probieren eine Autobahn über solche Transportgleichungen zu behandeln, dann würden Sie annehmen, also gucken so weit weg, dass Sie annehmen können, Sie hätten eine kontinuierliche Autodichte und nicht mehr Auto für Auto. Und dann sagen Sie, naja, wenn die Autodichte sehr, sehr hoch ist auf der Autobahn, dann bewegen sich diese Autos wahrscheinlich recht langsam und wenn die Autodichte sehr niedrig ist, dann können sich diese Autos recht schnell bewegen. Also es wäre ein ganz einfaches Modell für Verkehrsfluss, mit dem Sie probieren könnten, Stauvorhersagen zu machen, wie sich der Stau ausbreitet. Das heißt, dann hätten Sie einen Fluss auf der Autobahn, der hängt vielleicht auch von irgendwelchen anderen Dingen ab, Kurven, Geschwindigkeitsbegrenzung etc., aber vor allen Dingen würde das F dann von dem U, von der Konzentration der Autos selber abhängen. So was Ähnliches haben Sie auch, wenn Sie an Fließphänomene denken. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie zu Hause die Blumen gießen und Sie waren irgendwie 2 Wochen nicht da, kommen nach Hause und Ihre Erde ist total ausgetrocknet und Sie gießen da Wasser drauf, dann fließt dieses Wasser quasi direkt an der Seite runter. Die Erde nimmt das Wasser gar nicht auf. Sondern erst wenn die Erde ein bisschen feucht geworden ist, nimmt diese Erde das Wasser besser auf. Das heißt, wenn Sie solche Kapillarflüsse haben, dann sind die typischerweise so, dass erst dadurch, dass so ein bisschen Wasser drin ist in den Kapillaren, wird das alles ein bisschen gedehnt und wenn was drin ist, kann das Ganze schneller fließen, als wenn nichts drin ist. Das heißt, was wir in solchen Fällen haben, ist, dass wir hier einen Fluss haben und der hängt nicht nur von T und X, sondern gegebenenfalls auch noch von U ab. Das heißt, wir hätten hier U, T, X, T und X drin in dieser Flussfunktion und wir werden jetzt nur den Fall betrachten, dass unser F von U abhängt. Das heißt, dass es wirklich nur von U abhängt und nicht noch an, die Autobahn, die ansonsten überall homogen ist, aber eben die Autos entsprechend schneller fahren können, wenn weniger Autos da sind. Ja, bringen wir das auf eine Seite, dann stand hier also dieser Ausdruck gleich 0 und lassen durchaus zu, dass es noch irgendeine äußere Quelle gibt, klein f von t und x. Und dann kann man das, was wir hier haben, bisher noch eine recht allgemeine Differentialgleichung, einfach in Erhaltungsform. Änderung der Konzentration ist die örtliche Änderung des Flusses. Und das ist aber fast das Gleiche, was Sie letzte Woche in dieser Transportgleichung gesehen haben. Und das Ganze sieht man insbesondere sehr schön, wenn Sie das hier mit innerer Ableitung, mit Kettenregel auflösen. Denn das wäre ja dann gerade dtu dtx plus die Ableitung von f nach U, das F selber hängt ja jetzt nur von U ab. Das heißt, hier würde stehen die Ableitung von F nach U, also F' von U, das F hängt selber nur von einer Variable, nämlich dem U ab, mal die Ableitung von U nach X, also dxU tx. Und das ist ja dann fast dieselbe Gleichung, die Sie letzte Woche behandelt haben, nur dass das, was hier vor dem dxu steht, das hatten Sie interpretiert als die Geschwindigkeit, mit der etwas fließt. Wenn wir das jetzt auch wieder a nennen, dann haben wir jetzt nur eine Geschwindigkeit, die von u abhängt. Das heißt, was wir jetzt betrachten, ist eine Transportgleichung mit einer Geschwindigkeit des Transportes, die war letzte Woche war die konstant und jetzt hängt diese Transportgeschwindigkeit, soll davon abhängen, wie viel schon da ist. Weil viel Wasser schon da ist, fließt das Wasser entsprechend schneller, als wenn wenig Wasser da ist. Und wir nehmen natürlich wieder an, es gäbe eine Anfangsvorgabe, U0 von x gleich U0 in R. Und lassen Sie mich hier kurz drauf schauen. Ich glaube, für alles, was wir machen in diesem letzten Abschnitt, lassen wir die äußeren Quellen komplett weg. Also wir nehmen an, es ist am Anfang was da und das, was am Anfang da ist, soll fließen. Nur jetzt eben mit einer Geschwindigkeit, die nicht konstant ist, sondern wenn viel da ist, soll schneller fließen, als wenn wenig da ist oder umgekehrt. Ja, und dann können erstmal sehr interessante Phänomene auftreten. Also Beispiel 2,25. Machen wir das Trivialbeispiel zuerst. Nun, wenn am Anfang was Konstantes da ist, also wenn einfach überall eine konstante Anfangskonzentration dort ist, was habe ich denn hier mit Anfangsvorgabe U0 von x erstmal, das ist erstmal irgendeine Funktion noch. Anfangsvorgabe U von für x gleich, für t gleich 0, U0, x, das soll irgendeine Funktion U0 von x sein. Ja, dann im Trivialfall wäre U0 von x ist einfach irgendein Wert U0 für alle x. Das heißt, am Anfang ist einfach alles konstant. Naja, wenn es konstant ist, fließt es entsprechend mit der konstanten Geschwindigkeit. Das heißt, dann fließt einfach alles konstant schnell und bleibt einfach konstant. Also eine konstante Anfangsvorgabe. So wird konstante Anfangsvorgabe mit konstanter Geschwindigkeit AU0 transportiert. Das heißt, die Lösung ist dann einfach, U von xt ist einfach überall U0 und physikalisch steckt dahinter, dass dieses U0 sich eben entsprechend weiter transportiert wird. Da es aber davor und dahinter auch alles U0 ist, bleibt davor und dahinter entsprechend alles U0. Ja, spannender ist die Sache, wenn die Anfangsvorgabe nicht konstant ist. Und besonders spannend ist der Fall, der erstmal gar nicht zu der Differentialgleichung zu passen scheint. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo viel und Sie haben daneben haben Sie wenig. Also Sie haben irgendwo fängt Ihr Stau an, irgendwo stehen die vielen Autos oder Sie haben angefangen, Ihr Stück Erde zu gießen und jetzt ist irgendwie ein Teil der Erde ist sehr nass, ein anderer Teil der Erde ist sehr trocken. Oder Sie haben Ihren Schwamm, haben den reingesteckt ins Wasser. Jetzt ist ein Teil des Schwammes ist schon Wasser drin, in einem anderen Teil des Schwammes ist noch kein Wasser drin. Jetzt möchte dieser eine Teil, nämlich wo viel Wasser drin ist, der möchte zum Beispiel, bleiben wir dabei, dass viel auch schnell fließen sollte, dann würde der Teil, wo viel Wasser drin ist, das möchte jetzt schnell fließen. In dem Teil, wo wenig drin ist, möchte es langsam fließen. Das heißt, da werden interessante Effekte auftreten. Nun, was würden wir da erwarten? Also wenn wir für den Moment das Problem ignorieren, dass diese Ableitungen dann keinen Sinn machen, wenn wir jetzt eine Funktion hätten, die sprunghaft zwischen viel und wenig hin und her springt, dann würden diese Ableitungen nach x ja gar keinen Sinn machen. Trotzdem können wir uns das ja physikalisch vorstellen, zumindest idealisiert in so einem Grenzwert, dass wir irgendwie einen zähunendlich Übergang haben, jetzt machen wir den immer enger, dann können wir uns schon vorstellen, idealisiert, wir hätten das, ein Teil des Schwammes ist nass, ein Teil des Schwammes ist nicht nass, was würde denn dann passieren physikalisch? Also wir würden uns anschauen, eine stückweise konstante Anfangsvorgabe U0 von x, sagen wir U minus für x kleiner gleich 0, U plus für x größer gleich 0. Nun, auch wenn die Gleichung da erstmal gar keinen Sinn macht mit diesem dxu, macht das ja doch irgendwo physikalisch Sinn. Und physikalisch würden wir erwarten, nun der Bereich hier mit dem u minus für x kleiner gleich 0, der will sich bewegen, ausbreiten mit der entsprechenden Geschwindigkeit a von u minus und der andere Teil möchte gerne fließen mit der Geschwindigkeit a von u plus. Also dafür schreiben wir das schwach ausgedrückt, erwarten wir, dass der linke Bereich mit Geschwindigkeit a von u minus und der rechte entsprechend mit a von u plus transportiert wird. Ja, und was wird dann passieren? Da wir dankenswerterweise bunte Kreide da haben, können wir uns das also überlegen. Stellen wir uns vor, jetzt haben wir hier Gelb und Orange. Also stellen wir uns vor, bleiben wir in dem Fall mit dem nicht den Verkehrsfluss, sondern das Wasser, also viel fließt auch schnell. Und wir nehmen an, wenn wir uns das Ganze aufmalen wollten, machen wir nach oben die Zeit, nach rechts die x-Koordinate, hier irgendwo x gleich 0. So, und dann stellen wir uns vor, wir hätten hier links, hätten wir viel und hier rechts hätten wir wenig Wasser. Und es wäre so, dass der Fluss, das A, das würde immer nach rechts zeigen. Also das Zeug will nach rechts fließen, aber hier der orangefarbene Bereich, der will viel schneller fließen als der gelbe Bereich. Wir werden sicherlich keine Probleme da haben, wo die sich nicht in die Quere kommen. Also da, wo das orangefarbene eh gar nicht hinkommen wird, da wird das Gelbe einfach so fließen mit seiner Geschwindigkeit. Da, wo das orangefarbene das Gelbe gar nicht sieht, wird das orangefarbene einfach fließen mit seiner Geschwindigkeit. Aber wir haben hier an der Mitte haben wir ein Problem. Und zwar will das Orangefarbene, wenn nur das Orangefarbene da wäre, dann wird das vielleicht, sagen wir, mit so einer Geschwindigkeit hier fließen wollen. Also wenn das hier U minus ist und das hier U plus, dann würde entsprechend dieser Teil hier mit A von U minus fließen wollen als Geschwindigkeit. Naja, und wenn A von U minus mehr ist als das A von U plus, dann bedeutet das, dass der U-Plus-Bereich, der möchte vielleicht nur so schnell fließen. Nun, da, wo sich die beiden nicht in die Quere kommen, da wird wahrscheinlich, also da werden sie sich nicht, auch weiterhin nicht in die Quere kommen. Das heißt, wir werden erwarten, wir werden wahrscheinlich in diesem Bereich hier, werden wir sicher weiterhin U-Minus haben. In diesem Bereich hier rechts werden wir wahrscheinlich weiterhin U plus haben. Die Frage ist, was passiert hier, wo diese beiden Dinge aneinander stoßen? Und sowas nennt man auch eine Schockwelle. Das ist nämlich der eine Teil, der will schneller fließen und rammt damit den anderen Teil, der langsamer fließen will. Nun, wenn man da rein physikalisch, wenn man sich vorstellt, was wird da wohl passieren? Nun, es wird sich wahrscheinlich irgendwas einstellen, was zwischen diesen beiden Extremen liegt. Also es wird sich nichts einstellen, was irgendwie weniger ist als die Geschwindigkeit des Langsameren. Und es wird sich nichts einstellen, was schneller geht als die Geschwindigkeit des Schnelleren, sondern das Schnellere prallt gegen das Langsamere. Und dann wird es irgendwie wahrscheinlich mit irgendeiner Form von mittleren Geschwindigkeit fließen. Und tatsächlich kann man das zeigen und kann man diese mittlere Geschwindigkeit, die kann man ausrechnen, die dabei rauskommen wird. Also was sich da einstellt, ist tatsächlich ein klar definierter Schock. Es wird also weiterhin eine genau definierte Grenze geben zwischen dem viel und zwischen dem wenig Bereich, zwischen dem schnell fließenden und dem langsam fließenden Bereich. Und dieser Schock wird sich mit einer Geschwindigkeit nach rechts laufen, der irgendwo zwischen der schnellen und der langsamen Geschwindigkeit liegt. Ja, die Geschwindigkeit dieses Schocks kann man tatsächlich rausbekommen, nicht mehr aus unserer Differentialgleichung. Die Differentialgleichung selber, auch das ist eine der Dinge, die ich Ihnen heute noch zum Abschluss der Vorlesung mitgeben möchte, die Differentialgleichung selber taugt offensichtlich mit unserem Verständnis von Ableitungen, taugt gar nicht, um solche Dinge zu beschreiben. Denn wir haben an jeder Stelle, also sowohl in der Anfangsvorgabe als auch später, haben wir immer einen Sprung in der Ableitung drin. Unsere Lösung wird immer U plus sein links, U minus sein rechts, umgekehrt U minus sein links, U plus sein rechts mit irgendeiner Sprungstelle dazwischen. Das heißt, die Ableitung nach x wird immer eine Stelle sein, wo die Ableitung nicht definiert ist. Entsprechend hat auch die Ableitung in zeitlicher Richtung, gibt es immer eine Stelle, wo die einen Sprung hat. Das heißt, unsere komplette Differentialgleichung bricht zusammen, um dieses ganz einfache Transportphänomen zu beschreiben. Nichtsdestotrotz kann man aber mit dem, was hinter dieser Differentialgleichung steckte, da steckt ja diese Erhaltungsgleichung dahinter, dass über jedes kleine Volumen genommen immer diese Menge, die reinfließt von der einen Seite, reinfließt auf der anderen Seite, dass das dasselbe ist wie das, was am Ende mehr oder weniger drin ist in dem Bereich. Und mit dieser Interpretation können Sie berechnen, wo diese weiße Linie lang liegt. Das heißt, wenn Sie diese Erhaltungsgleichung wie in der Diffusionsformulierung aufstellen würden und sich überlegen, dass ja an jeder Stelle, wenn Sie sich hier irgendwo so ein Kästchen reinmalen, dann muss das, was links reinfließt, das, was rechts reinfließt, gerade die Differenz sein zwischen dem, was unten vorher da war und oben später da ist. Wenn Sie das mit reinnehmen als Gleichung, kann man sich tatsächlich überlegen, was rauskommt für diese weiße Geschichte. Also Teil A machen wir erstmal das fest. Also der eine Teil mit Geschwindigkeit a u minus, der andere Teil mit Geschwindigkeit a u plus. Dann kann man zeigen, unter der Bedingung, dass unser u, was da drin vorkommt, dass das a, was da drin vorkommt, wenn das stetig differenzierbar ist und positive Ableitung besitzt, das haben wir hier dadurch genutzt, dass wir sagen, wenn irgendwo mehr ist, dann soll das schneller fließen als da, wo weniger ist. Entsprechend, wenn das A eine negative Ableitung hätte, wäre das der Fall, zum Beispiel Verkehrsfluss, dass gerade die eine Seite, da würde die eine Seite langsamer fließen wollen als die rechte Seite. Also für stetig differenzierbares A mit positiver Ableitung kann man zeigen, dass die, ja, das muss ich jetzt so salopp formulieren, die physikalisch korrekte Lösung, denn die Differentialgleichung, die ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aber das, was physikalisch passieren würde, wäre im Teil A, wenn das U minus mehr ist als U plus, also das, was wir hier gerade gemalt haben, dann würde so eine Schockwelle auftreten. Und es würde rauskommen, u von xt ist weiterhin u minus bzw. u plus, wenn ja, unser x links von dieser weißen Linie liegt, sind wir weiterhin u minus, rechts von dieser weißen Linie sind wir u plus, also wir sind u minus für x kleiner als st, wir sind u plus für x größer als st. Und dieses S, was hier drin steckt, nun, das ist gerade was, was zwischen a von u minus und a von u plus liegt. Und man kann zeigen, dass das, was da rauskommt, sich gerade berechnen lässt als f von u minus minus f von u plus geteilt durch u minus minus u plus. Und um das wirklich herzuleiten, warum es dieses S ist und wie dann doch ein Zusammenhang ist zu dieser Differentialgleichung, das ist gerade das, was wir im nächsten Semester kennenlernen als sogenannte schwache Formulierung von oder schwache Interpretation von Differentialgleichung. Der Trick besteht daran, dass man die Ableitungen, die da stehen, dass man die nicht mehr auffasst als wirkliche klassische Ableitung im Sinne von Limes eines Differenzenquotienten. Das klappt nicht mehr, wenn Sie sprunghafte Funktionen mit behandeln wollen. Was aber noch klappt, ist die physikalische Interpretation, aus der diese Differentialgleichung kam, nämlich zum Beispiel diese Erhaltungsgleichung in Integralform. Das sind Dinge, in diese Integrale können Sie auch Dinge einsetzen, die springen. Und deswegen definiert man sich als schwache Ableitung dadurch, dass man sagt, eine schwache Ableitung ist nur in dem Sinne zu verstehen, dass die zusammen mit irgendeiner anderen Funktion im Integral steht und in diesem Integral kann man dann diese Ableitung rüberziehen mit partieller Ableitung auf die andere Funktion und kriegt damit etwas raus, was, ja, wenn die Funktion klassisch differenzierbar ist, gerade dasselbe ergibt wie die klassische Ableitung, aber eben auch für Funktionen, die springen, ihnen immer noch eine Ableitung gibt. Das ist der sogenannte distributionelle oder schwache Ableitungsbegriff. Ganz rigoros werden wir den dann im nächsten Semester kennenlernen und ausnutzen. Und wenn Sie den haben, dann folgt allein aus dieser schwachen Interpretation der Differentialgleichung, kann man zeigen, dass tatsächlich diese Geschichte hier die Sache löst und dass das die eindeutige Lösung ist von dieser Differentialgleichung mit. Und dass sie genau diese weiße Linie, dass die genau die Steigung haben muss, folgt dann gerade aus dieser Erhaltungsgleichung, dass eben links, rechts, das, was da reinfließt, rausfließt, gerade das sein muss, was später mehr da ist. Also das folgt aus der sogenannten schwachen, da folgt aus dem sogenannten schwachen Ableitungsbegriff. Das lernen wir im nächsten Semester. Ich hoffe, da sehe ich Sie alle wieder in der Numerik der partiellen Differentialgleichung. Also während dieses Semesters so ein Rundumschlag ist über alle Differentialgleichungen, inklusive den partiellen, wo wir jetzt eben die einfachsten Verfahren, diese finiten Differenzenverfahren machen, werden wir da nochmal diesen schwachen Ableitungsbegriff entsprechend einführen und darauf basierend die fortgeschrittenen Methoden und finite Elemente-Methoden insbesondere kennenlernen für partielle Differentialgleichungen. Ja, dieser schwache Ableitungsbegriff ist aber tatsächlich auch noch nicht komplett ausreichend. Sie brauchen tatsächlich noch ein bisschen mehr für den Fall, dass es gerade umgekehrt ist. Das nämlich hier x und t wieder haben, stellen wir uns vor, es wäre umgekehrt. Wir hätten hier links das u plus und rechts das u minus. Also wir nennen es weiterhin links u minus, rechts u plus, das wäre blöd sonst. Also angenommen, das u minus wäre weniger als das u plus. Also angenommen, wir hätten hier jetzt das viele orange und vor und links hätten wir das wenige gelb. Dann wird das bedeuten, das wenige gelb will langsam fließen. Das viele Orange will schnell fließen. Vielleicht gar keine schlechte Vorstellung. Nehmen wir uns einen Streifen von Löschpapier, haben eine gelbe Tinte, orangefarbene Tinte, sondern diese gelbe Tinte hier links, die will jetzt nur langsam fließen und diese orangefarbene Tinte, die würde gerne schnell fließen. Ja, dann würden wir wieder erwarten, also hier links von der gelben und rechts von der orangenen Linie ist der Fall wieder relativ klar. Also die gelbe Farbe, die schafft es ja gar nicht in den orangefarbenen Bereich. Also die wird sicherlich... Also dieses Streifen Löschpapier, der hängt noch irgendwie runter, dass wir eben eine Flussrichtung haben und dann will diese eine Farbe schwerer als die andere. Und das heißt, die eine Farbe, die da ist, diese schwerere Farbe, die fließt dann eben entsprechend schneller runter, als diese langsamere Farbe oben hinterherkommen würde. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier dazwischen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir uns vorstellen könnten. Also wir könnten uns vorstellen, da ist einfach gar nichts, dass es tatsächlich auseinanderreißt. Das ist was Sie typischerweise aber nicht beobachten werden bei so einem Löschpapier. Das wird nicht einfach, da wird die Farbe nicht so auseinanderfließen, dass das Löschpapier wieder wunderbar weiß ist. Sondern Sie werden hier was haben, was ja wahrscheinlich irgendwo, also es ist ja überall Teilchen vorhanden und dass diese vielen Teilchen hier und diese wenigen Teilchen, dass die sich wirklich trennen, werden wir nicht erwarten. Also ist die Frage, was passiert hier dazwischen? Und da ist es tatsächlich so, mit dieser schwachen Formulierung, also können Sie auch das wieder ordentlich als Differentialgleichung beschreiben. Also haben wir dann eine Differentialgleichung interpretiert in der schwachen Formulierung, die es Ihnen zulässt, so eine Anfangsbedingung einzusetzen. Aber es ist so, dass diese Differentialgleichung Ihnen verschiedene Möglichkeiten zulässt, wie es dazwischen aussehen kann. Und es könnte zum Beispiel so aussehen, dass Sie auch an diesen Stellen hier sich das Ganze immer aufspaltet. Und ich hoffe, das ist klar, wie ich das meine, dass Sie an diesen Stellen hier auch immer langsam fließen. Also in dem kompletten Bereich fließen wir auch langsam. Das heißt, immer an der Stelle fließen hier ein Teil von den Teilchen, gehen nach oben entsprechend langsam. Allerdings wäre das irgendwie merkwürdig, wenn ich Sie fragen würde, was würden Sie erwarten rein von dem Bild her? Was würden Sie erwarten, macht die Natur, wenn es hier irgendwie schnell fließen will, hier langsam fließen will, was macht die Natur in dem Übergang? Dann wird wahrscheinlich jeder von Ihnen wird mir was einmalen, dass er sagt, naja, hier dazwischen fließt es eben mit irgendeiner mittleren Geschwindigkeit, mit irgendwas zwischen dem gelben und dem orangefarbenen. Das heißt, wir haben keine Zwischenfarben. Stellen Sie sich vor, Rot läge zwischen Gelb und Orange. Dann würden wir erwarten, dass wir hier irgendwie eine Art kontinuierlichen Übergang haben. Das heißt, wenn es irgendwo was Ausgleichendes gibt in der Welt, und wir erwarten immer einen Ausgleich in der Welt, also wenn es irgendwo was Ausgleichendes gibt in der Welt, dann würde der Bereich zwischen dem langsam fließenden und dem schnell fließenden mit irgendwas zwischen langsam und schnell fließendem laufen. Und tatsächlich ist auch das wieder das, was man physikalisch beobachtet. Also für U plus größer U minus, und da ist vielleicht die Autointerpretation wirklich die schönere. Stellen Sie sich das vor, Sie haben auf der einen Seite haben Sie den Stau mit den vielen, also wir haben irgendwo links haben wir den Stau mit den vielen Autos, daneben haben wir den Stau mit den wenigen Autos. Also mit den wenigen Autos, die können entsprechend kommen, die schnell weg. Und vorne der Stau, der geht entsprechend langsamer. Dann passiert es nicht, dass irgendwo auf der Autobahn auf einmal eine Lücke entsteht, wo keine Autos mehr sind, weil die Autos vorne, die sind halt schnell weggefahren. Und die im Stau standen, die sind noch ganz, ganz langsam, kommen die nur voran. Sondern die Autos, die vorne sind im Stau, die können entsprechend auch schon wieder schneller fahren. Das heißt, der Bereich zwischen denen, ja, Sie können wieder mit normaler Geschwindigkeit heizen auf der Autobahn, und dem Sie stehen im Stau und können nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Dazwischen haben Sie einen Bereich, wo die Leute eben mit einer Geschwindigkeit zwischen Schrittgeschwindigkeit und furchtbar schnell fahren unterwegs sind. Also für U plus größer U minus, sowas nennt man dann eine Verdünnungswelle. Berg bekommt man raus, UXT ist ja zum einen wieder U minus und U plus. Dort, wo sich der gelbe und orangene Bereich nicht in die Quere kommen, also U minus wäre da für x kleiner als a von U minus mal t. A von U minus ist die Geschwindigkeit, mit der der linke Bereich entsprechend sich bewegt. A von U plus wäre die Geschwindigkeit, mit der sich der orangefarbene Bereich bewegt. Also U plus bleibt es für x größer a U plus t. Und was man feststellt, das gebe ich Ihnen einfach nur ohne Beweis an, was da rauskommt, wir können es anschaulich interpretieren, für den Bereich, diesen Zwischenbereich, was da rauskommt, ist gerade a hoch minus 1 von x durch t, wenn das x zwischen au minus t und au plus t liegt. Also AU minus wäre diese Geschwindigkeit des gelben Bereichs, AU plus die Geschwindigkeit des orangefarbenen Bereichs. Wenn das x so ist, dass es zu weit rechts ist für den gelben Bereich, zu weit links für den orangefarbenen Bereich, nun dann habe ich hier intuitiv das so eingemalt, dass ich hier irgendwie Striche dazwischen gemalt habe. Das heißt, die Striche, diese roten Striche müssten so sein, dass auf diesem roten Strich müssten gerade so viele Teilchen sein, dass die entsprechend mit der Geschwindigkeit nach rechts laufen, wie eben dieser Geschwindigkeit hier entspricht. Also dass die, hier müsste diesejenige Menge drin sein, sodass wenn ich dieses, also hier müsste so ein Wert U sich sein, dass wenn ich den Wert U hier einsetzen würde in das A, dass dann A von diesem Wert U gerade die entsprechende Steigung von dieser roten Linie geben würde. Und das ist genau das, was diese Geschichte aussagt. Auch minus 1 wäre die Umkehrfunktion von A. Also was hier steht, ist gerade der Wert zwischen U minus und U plus, den wenn ich ihn einsetze in A, gerade die Geschwindigkeit ergibt, mit der sich diese rote Linie entsprechend zeichnen lässt. Und das wollte ich Ihnen aber heute noch angemerkt haben, ist tatsächlich was, das folgt nicht alleine aus der schwachen Formulierung. Also das ist nur eine Lösung der schwachen Formulierung. Die schwache Formulierung würde auch noch von anderen Dingen gelöst werden. Also es gibt auch noch andere Lösungen, die damit konsistent wären, mit dieser Bilanzgleichung konsistent wären. Dass das, was links reinfließt, minus dem, was rechts rausfließt, das ist, was entsprechend drin bleibt, in dem, oder was mehr geworden ist in einem Intervallstückchen hier. Also das folgt aus der schwachen Formulierung. Und aber nicht alleine, es gibt noch mehr Lösungen, die mit der schwachen Formulierung konsistent wären, sondern was da noch zusätzlich mit drin steckt, ist dieser Ausgleichscharakter. Also dass ich das so gemalt habe, war deswegen, weil ich denke, dass die Welt immer irgendwie ausgeglichen sein soll zwischen dem vielen und dem wenig, zwischen den schnell fahrenden Autos und den langsam fahrenden Autos. Da gehören einfach so mittelschnell fahrende Autos dazwischen. Und dieses Ausgleichsphänomen ist aber in der Differentialgleichung gar nicht mehr drin. Dieses Ausgleichsphänomen kam ja typischerweise durch die Diffusion rein. Und jetzt ist es aber so, und das ist ein Mittel, wie man diese Probleme behandeln kann. Die Diffusion ist etwas, was man eigentlich immer hat. Also wann immer Sie irgendein Problem haben oder irgendeine Form von Ausbreitung haben, nimmt man eigentlich immer an, dass man Diffusion mit dabei hat. Auch wenn irgendwas ganz, ganz stark flussdominiert ist, nimmt man typischerweise an, es gab ein bisschen Diffusion, man hat die nur vernachlässigt, weil die eben nicht so wichtig war oder ganz, ganz wenig ist im Vergleich dazu, dass irgendwas geflossen ist noch. Und wie man hier auf die richtige Lösung kommen kann, ist eben diese schwache Formulierung zu nehmen und aber die Diffusion, die man vernachlässigt hat, doch wieder mit reinzubringen. Das heißt, was man machen kann, um dafür einen Lösungsbegriff einzuführen, ist, man nimmt sich die Differentialgleichung, addiert die Diffusion doch mit drauf, mit einem Epsilon-Parameter davor und lässt dann den Übergang Epsilon gegen 0 geschehen. Und dann ist es tatsächlich so, typischerweise hat man dann doch wieder eine eindeutige Funktion raus. Das heißt, während die Gleichung, die wir hier hingeschrieben haben, wo gar kein Diffusionsphänomen drin auftritt, während die nicht mehr eindeutig lösbar ist, gibt es aber eine Lösung, die dadurch ausgezeichnet ist, dass es die ist, die als Limes für verschwindende Diffusion bei rauskommt. Und das ist dann typischerweise das, was man physikalisch auch beobachtet, nämlich die ausgeglichenste unter all den Lösungen der Differentialgleichung. Und diese zusätzlichen Bedingungen, die rauskommen, zum Beispiel dadurch, dass man so einen Diffusionsterm hat und diesen Diffusionsterm gegen Null treibt, das nennt man auch Entropiebedingungen. Zusammen mit sogenannten Entropiebedingungen Entropie in dem Sinne, dass sich das Chaos ausbreitet, das heißt, dass sich Dinge immer mehr ausgleichen. Ja, also das sind zwei Dinge, die ich Ihnen heute noch mitgeben wollte. Wir brauchen, wenn wir, ja, viele physikalische Phänomene führen darauf, dass wir zumindest gerne irgendwo idealisiert sprunghafte Geschichten behandeln wollen. Wenn wir sprunghafte Geschichten behandeln, kommen wir nicht mehr weiter mit unserer klassischen Interpretation. Da brauchen wir eine integralartige Interpretation der Differentialgleichung. Man führt es tatsächlich so weit, dass man den Ableitungsbegriff umdefiniert in so einen schwachen distributionellen Ableitungsbegriff. Selbst das ist teilweise noch nicht genug. Manchmal ist es auch so, dass Sie in der Gleichung gewisse Terme weglassen wollen, weil sie sagen, die spielen fast keine Rolle. Und es ist aber so, dass sie die Terme ja schon irgendwo weglassen können, aber nicht komplett weglassen können. Denn wenn sie die komplett weglassen, dann haben sie auf einmal ihre Eindeutigkeit verloren. Und was sie also betrachten möchten, ist wirklich nicht, also nicht den Fall, dass sie ein Problem haben komplett ohne Diffusion, sondern was sie gerne betrachten möchten oder was sie in der Welt oft haben, sind Fälle, wo es einfach nur ganz, ganz furchtbar wenig Diffusion gibt. Und dann kriegen sie das physikalisch Korrekte raus, indem sie diesen Grenzwert bilden, indem sie wirklich sagen, wir haben hier einen Effekt, den gibt es in der Welt, der ist nur ganz, ganz schwach vorhanden, aber dieses ganz, ganz schwach vorhanden müssen wir mit abbilden, indem wir sagen, wir nehmen dieses schwach vorhandene mit rein und lassen den Grenzwert gegen Null gehen. Das Letzte, was ich Ihnen heute noch mitgeben möchte, ist noch eine Möglichkeit, wie man diese Gleichung numerisch behandeln kann und diese Idee mit dabei hat, dass Sie eben sagen, finiten Differenzen sind nicht nur dafür da, um Ableitungen zu approximieren, denn dieser Ableitungsbegriff ist ja offensichtlich nicht genau das Passende dafür. Also gerade mit diesen sprunghaften Funktionen, dann ist es ja wohl wahrscheinlich auch nicht mehr das Sinnvolle zu sagen, unsere Ableitung soll möglichst gut approximiert werden durch finite Differenzen. Die finite Differenzen, irgendwie Abstand zwischen zwei Punkten geteilt durch h, das h ganz furchtbar klein, das wird ja irgendwo, also da wird ja irgendwas schief gehen, wenn wir da so eine sprunghafte Funktion mit h haben, weil dann wird das ja auch irgendwelche Singularitäten entwickeln. Das heißt, es lohnt sich auch bei den finiten Differenzen nicht aus dieser Motivation zu kommen, wir probieren die Ableitung zu approximieren durch finite Differenzen, sondern aus so einer Approximation zu kommen, wir wollen diese Flussgesetze, links reinfließen, rechts rausfließen, soll entsprechend mehr, weniger sein, also auch die finiten Differenzen in so einer Art Integralform zu behandeln, sich zu überlegen, was bedeutet das für irgendeine Gesamtmasse in irgendeinem kleinen Abschnitt. Und da machen wir aber vorher, was machen wir dienstags immer 10 Minuten Pause vor. Ja, dann machen wir weiter mit den Verdünnungswellen und Schockwellen oder den hyperbolischen Differentialgleichungen mit entsprechendem einem Transportterm dabei, wobei der Transportterm jetzt davon abhängen darf, wie viel denn da ist. Und wir haben gesehen, diese Verdünnungswellen, diese Schockwellen, da gibt es also wirklich einen großen Effekt dadurch, dass wir da einen sprunghaften Anstieg haben in der Konzentration, der sorgt dafür, dass der eine Teil schneller laufen will als der andere Teil, dass sich da eine Schockwelle ausdehnt oder eine Verdünnungswelle. Die Frage ist, wie gehen wir da jetzt mit finiten Differenzen vernünftig dran? Vernünftig in dem Sinne, dass wir uns als Motivation vielleicht nicht nehmen sollten, dass wir Ableitungen möglichst gut approximieren, weil die Ableitung ja gerade gar keinen Sinn macht an dieser Stelle, wo der Sprung ist, und aber trotzdem diese physikalische Eigenschaft ja gerne approximieren wollen, nämlich diese physikalische Eigenschaft, da ist was, was erhalten bleibt. Da läuft von der einen Seite was rein, auf der anderen Seite was raus und es wird jetzt nichts kreiert, es geht nichts verloren bei diesem ganzen Prozess. Also wir betrachten weiterhin unsere Differentialgleichung dtu, ich lasse mir die Argumente x und t wieder weg, dtu plus dx f von u gleich 0. Die Frage ist, wie diskretisieren wir sowas vernünftig? Also wie behandeln wir das Ganze vernünftig numerisch? Nun, was sich erstmal anbietet, ist dasselbe zu machen, was wir bisher immer gemacht haben. Wir wählen uns ein Gitter von Punkten, wo wir das Ganze, um das Ganze auf endlich viele Zahlen zurückzubringen. Und es bietet sich wieder an, das macht die Sache tatsächlich leichter in der Behandlung, es bietet sich wieder an, wir das Ganze so halb unendlich oder zumindest noch absehbar, auf was abzählbar Unendliches zurückzuführen, indem wir annehmen, unser Gitter könnte unendlich lang sein. Das heißt, wir ignorieren Randeffekte und tun so, als könnten wir mit einem unendlich langen Gitter rechnen. Also wählen unser Delta als Punkte xj, xj gleich j mal h mit j in Z. Das Ganze funktioniert praktisch dann, wenn entweder unsere Anfangsvorgabe einen kompakten Träger hat, dann wüssten wir, dass irgendwo außerhalb die Punkte, also für ganz große J und ganz kleine negative J, dass dann sowieso die Werte gleich 0 sind, dann müssten wir die im Computer nicht mehr speichern. Dadurch, dass alles mit einer endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit geht, wird dieses Gitter auch nie unendlich groß werden. Also dann können wir tatsächlich im Computer in Anführungsstrichen mit unendlichen Gittern rechnen, weil einfach auf fast allen Gitterpunkten die Sache gleich 0 ist. Oder aber wenn wir ein beschränktes Gebiet haben, dann haben wir irgendwo einen Anfang und entsprechend brauchen wir da an der Stelle irgendeine Randvorgabe, müssen wissen an der Stelle, wie viel ist reingeflossen oder auch nicht. Machen wir es der Einfachheit halber, tun wir so, als könnten wir mit diesen doppelt unendlichen Gittern rechnen. Was sich anbieten wird, ist zumindest für die Vorstellung auch noch so ein verschobenes Gitter uns vorzustellen. Also wir stellen uns zumindest vor, es gäbe auch noch solche Punkte xj minus 1/2. Also immer zwischen zwei Gitterpunkten nehmen wir an, dazwischen legen wir immer noch mal einen zusätzlichen verschobenen Gitterpunkt rein. Also xj minus 1/2 sei j minus 1/2 h j in z. Also der Sinn der Sache wäre zum Beispiel zu sagen, wenn wir betrachten den Fluss von einem Gitterpunkt in den anderen Gitterpunkt, dann ist dieser Fluss von einem Gitterpunkt in den anderen Gitterpunkt, das ist was, was man irgendwo intuitiv an den Zwischenwert zwischen diese beiden Gitterpunkte legen würde. Ja. Also die Motivation, jetzt einfach zu sagen, Ableitung approximiert durch finite Differenzen, ist irgendwo physikalisch nicht so sinnvoll mit diesen Sprüngen. Also probieren wir es auf die andere Art und Weise. Nun, wir hatten uns überlegt, dass diese Gleichung, die kam ja eigentlich aus dieser Bilanzgleichung. Also in der Motivation oder in der Herleitung von Stern steckte die beruhte auf Bilanzgleichung. Und die Bilanzgleichung, die dahinter steckte, war eigentlich die, dass wenn ich das U habe von x und t, dann war das ja gerade so, dass dieses U, wenn ich das integriert habe über ein x-Intervall zwischen irgendeinem x-Start und irgendeinem x-End, dann war das die Menge der Teilchen, die sich zum Zeitpunkt t befinden in diesem Intervall x Start bis x End. Also das ist die Gesamtmenge, oder wir hatten das immer als Konzentration genommen, als Massenkonzentration, das wäre die Gesamtmasse in x Start x End. Zum Zeitpunkt t. Und dann war die Idee, dass diese Gesamtmasse, wie sich die verändert von einem Zeitpunkt zum anderen Zeitpunkt, dass das damit zusammenhängt, was dieses F von U macht, was der Fluss macht, dass nämlich der Fluss integriert bei einem festen Zeitpunkt X zwischen zwei Zeitpunkten t Start und t End, dass das gleich ist. Nun, das wäre der Fluss integriert an einem Zeitpunkt Ort. Das heißt, wir haben an einem Zeitpunkt Ort, halten wir das Ganze fest und dann integrieren wir den Fluss über die Zeit. Das heißt, das wäre die Gesamtmasse, die an diesem Punkt den Punkt x durchquert hat, entsprechend mit Vorzeichen gewichtet, dass das ein positiver Wert bedeutet, dass zwischen t-Start und t-End so und so viele Teilchen das Gebiet am Ort x verlassen haben. Also das wäre die Gesamtmasse, die am Ort x in dem Zeitintervall t-Start, t-End nach rechts fließt. Beziehungsweise links. Und die Motivation ändert sich natürlich nicht, wenn wir sagen, unser F, das soll jetzt nicht abhängen von Ort und Zeit, sondern unser F soll jetzt abhängen von der Menge, von dem U, was da ist. Also unser F hier wäre jetzt ein F von U, von X, von T. Ja, und dann beruhte unser Stern auf dieser Bilanzgleichung, dass eben das, was zum Zeitpunkt später da ist, das ist, was zum Zeitpunkt vorher da ist, plus minus das, was links und rechts rausgeflossen ist. Und diese Bilanzgleichung können wir jetzt aufstellen in den Punkten, die wir eingeführt haben. Also wenn wir so ein numerisches Gitter haben für die Ortspunkte, wenn wir ein numerisches Gitter entsprechend uns annehmen für die Zeitpunkte und sagen, wir betrachten das Ganze immer zu irgendeinem Zeitpunkt t, irgendeinem Zeitpunkt ti, t irgendeinem Zeitpunkt ti plus 1, dann würde das ja bedeuten, dass wir die Bilanzgleichung haben unser u x ti plus 1 dx integriert zwischen, ja, und jetzt machen wir das Ganze so, dass wir sagen, unser Gitter schon irgendwo eingeführt. Ja, bisher sind wir immer davon ausgegangen, unsere Gitterpunkte im Ort, irgendwie x1, x2, x3 und so weiter, wir approximieren, wir diskretisieren eine Funktion dadurch, dass wir sagen, wir möchten gerne wissen, was ist die Funktion in diesem Gitterpunkt. Das heißt, wir haben uns auf Werte von der Funktion zurückgezogen bei der Diskretisierung. Wenn wir an unsere Herleitung denken über die Bilanzgleichung, dann sind aber irgendwie die natürlicheren Größen, ist nicht, wie groß ist meine Masse in einem Gitterpunkt, sondern irgendwie eine natürliche Größe, die auftaucht, ist, wie groß ist meine Funktion ja in einem Intervall, was ist meine Gesamtmasse in einem gewissen Intervall, wie viel ist gerade, wenn ich zwischen zwei Gitterpunkte gucke, wie viel Gesamtmasse habe ich zum Beispiel zwischen zwei Gitterpunkten. Also wenn ich weiterhin sage, ich möchte hier irgendwie Werte an den Gitterpunkten haben, dann ist eine sehr natürliche Idee zu sagen, so ein Wert an dem Gitterpunkt, der soll mir aussagen, wie viel ist da an Gesamtmasse in irgendeinem kleinen Intervall. Und dafür bietet es sich an, wenn wir, also irgendwo müssen wir den Wert ja zuordnen, was der, also wenn wir sagen, das ist irgendwie ein Wert, der steht stellvertretend für die Gesamtmasse in irgendeinem Intervall, und dann ordnen wir den Wert dem Intervall Mittelpunkt zu. Das heißt, was wir machen werden ist, wir nehmen an, wir haben hier unsere Punkte x minus 1, ich setze die ein bisschen weiter auseinander, x0, x1, x2 und so weiter, dann werde ich sagen, mein Wert an der Stelle, also mein u1-Wert, der Wert, den ich vorher gesagt habe, das soll ungefähr dem u von x1 entsprechen, da wechsle ich jetzt meine Interpretation und sage, dieser Wert, dieser numerische Wert, dieser Eintrag im Vektor, den ich dann numerisch diskret berechne, der soll nicht mehr dem u von x1 entsprechen, sondern der soll stellvertretend stehen für die Gesamtmasse, die ich in so einem Intervall um das x1 herum habe, nämlich gerade in so einem Intervall zwischen x1,5 und x1,5. Und das Ganze habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt ti und natürlich genauso zu irgendeinem Zeitpunkt ti plus 1. Und dann wäre die Frage, der Wert, den ich mir hier merke, der irgendwie stellvertretend für diesen Punkt hier steht, wie sich der verändert zwischen dem Zeitpunkt ti und dem Wert ti plus 1, wäre also die Frage, wie ändert sich die Gesamtmasse in diesem Intervall hier, wenn ich von ti auf ti plus 1 gehe. Und das kann ich beschreiben mit meiner Bilanzgleichung, indem ich die Gesamtmasse mit dem Gesamtfluss wieder in die entsprechende Bilanzbeziehung setze. Also wir führen die Bilanzgleichung ein, integrieren uns die wahre Lösung, die würde ja erfüllen, dass wenn ich sie integriere von über x j minus 1/2 bis x j plus 1/2, dann wäre das gerade die Gesamtmasse in diesem Abschnitt j minus 1/2 bis j plus 1/2. Zum Zeitpunkt ti plus 1 ist das das, was zum Zeitpunkt ti schon da war. Plus minus das, was links und rechts raus und reingeflossen ist. Also das Integral zwischen ti an ti plus 1, groß f u von x an der linken Grenze, xj minus 1/2, t dt minus das Integral über f an der entsprechend rechten Grenze, uxj plus 1/2, t dt ti plus 1. Die Gleichung wäre erfüllt, oder die Gleichung ist erfüllt für jede klassische Lösung unserer Differentialgleichung Stern. Also wenn unser Stern gilt da oben, dann können Sie das, was da steht, das Stern einfach integrieren über t und über x, entsprechend zwischen, also t zwischen ti und ti plus 1 und x zwischen xi und zwischen xj minus 1/2 und xj plus 1/2 integriert. Und dann sehen Sie, mit dem dt haben Sie gerade die entsprechende Stammfunktion. Das heißt, wenn Sie das links, wenn Sie das dtu integrieren von t zwischen ti und ti plus 1, dann kommt da gerade u von ti plus 1 minus u von ti raus. Dann nochmal integriert über das x-Intervall, kommt gerade hier diese Geschichte raus. Das wäre das Integral über den Term dtu integriert von über das entsprechende t und das entsprechende x-Intervall. Auf der anderen Seite das dx f von u integriert über das entsprechende t und x-Intervall, gibt beim x-Intervall integriert die Stammfunktion ausgewertet an den Grenzen, also f von u an der Stelle xj plus 1/2 und xj minus 1/2 und dann noch das t-Integral dazu. Das heißt, diese Gleichung hier gilt für alle Lösungen von Stern. Und zumindest physikalisch Handwaving, das, was uns später als schwache Lösung, was wir später als schwache Lösung einführen werden nächstes Semester, wird gerade das sein, sodass diese Gleichung immer noch gilt und aber diese Sterngleichung nur noch in einem gewissen anderen Differentialsinne gilt. Das heißt, das ist das, worauf physikalisch diese Bilanzgleichung dahinter steckt. Das ist das, was man erhalten werden will in der Interpretation der Gleichung. Das heißt, die wird auch gelten sogar für die nicht mehr klassischen Lösungen von Sternen. Ja, die Idee ist jetzt für die numerische Approximation. Wir sagen jetzt nicht mehr, uij soll sein. Also vorher war es so, da hatten wir gesagt, uij ist ungefähr u an der Stelle ti, xj. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir Ableitungen ausdrücken können hierdurch. An dieser Interpretation, diese Idee zu sagen, wir wissen, also wir möchten unser U auswerten an gewissen Stellen und dann soll an gewissen anderen Stellen sollen dann diese Ableitungsgeschichten von so einem Konsistenzbegriff ja möglichst gut erfüllt sein. Das ersetzen wir jetzt dadurch, dass wir sagen, dass UIJ, das interpretieren wir nicht mehr als Wert von U an einer Stelle, sondern wir sagen jetzt, dass UIJ soll das sein, was hier drin vorkommt, nämlich gerade diese Ausdrücke hier. Also uij soll eine Approximation sein an xj minus 1/2, xj plus 1/2, u zum Zeitpunkt ti. Das heißt, das wäre gerade die Gesamtmasse in einem solchen Abschnitt. Das heißt, wir ersetzen unsere Idee, dass wir sagen, wir haben hier eine unendlich dimensionale Funktionengleichung. Irgendeine Funktion soll gleich einer anderen Funktion sein, Ableitungen entsprechend mit drin. Die haben wir vorher diskretisiert, indem wir gesagt haben, diese Funktionengleichung soll approximativ in vielen verschiedenen Punkten, man nennt solche Ideen auch mal Kollokation, erfüllt sein. Also wir haben sagen, eigentlich soll eine ganze Funktion gleich einer anderen Funktion sein. Das ersetzen wir numerisch dadurch, dass wir sagen, diese beiden Funktionen sollen in vielen, vielen Punkten übereinstimmen. Umso mehr Punkte das sind und die Funktionen glatt sind, dann wird das schon irgendwie konvergieren. Das ersetzen wir dadurch, dass wir jetzt sagen, ja, eine solche Gesamtmasse über die Funktion, die soll irgendwie etwas Vernünftiges erfüllen. Und diese Interpretation, die nennt man dann auch nicht mehr unbedingt finite Differenzenverfahren, sondern das nennt man dann auch die sogenannten finite Volumenverfahren. Das heißt, so ein Wert uij, der steht jetzt stellvertretend für ein ganzes mehrdimensionalen Volumen von, wo entsprechend Teilchen mit drin sind, für die Masse in einem gewissen Volumen. Ja, noch eine Geschichte macht man gerne, und zwar Die nächste Geschichte, wenn wir uns jetzt fragen, in welchem Sinne können wir das denn jetzt interpretieren, dieses UIJ, können wir das denn jetzt trotzdem noch, also wenn wir das zum Beispiel zeichnen wollten, würden wir dann da die Gesamtmasse zeichnen oder was würden wir das U denn jetzt aufmalen? Und dann lohnt es sich, wenn wir auch umgekehrt immer noch wissen, wie kommen wir zurück von dem UIJ auf eine Funktion, die wir dann zum Beispiel plotten können. Und da würde es sich anbieten, zu sagen, naja gut, wenn das UIJ, wenn das stellvertretend steht für die Gesamtmasse in einem solchen ganzen Abschnitt, dann könnten wir sagen, was dahinter steckt, ist eine Funktion. Also wenn uns jetzt jemand die Werte UIJ gibt, dann könnte ich mich fragen, was weiß ich dann über die Funktion oder wie könnte ich die Funktion dann approximativ malen? Nun, was ich machen könnte, wäre zu sagen, nun meine Funktion U sähe dann also ungefähr so aus, U von x ti, wäre dann also ungefähr UIJ, wenn das x in der Nähe ist von xi, von xj. Und das Ganze können wir noch ein bisschen genauer halten. Wir könnten uns nämlich sagen, na, wir haben ja gerade das Volumen genommen von xj minus 1/2 bis xj plus 1/2. Das heißt, was dahinter steckt, können wir auch so interpretieren, dass wir unsere Funktion, die wir haben, approximieren durch eine stückweise konstante Funktion, die zwischen j minus 1/2 und j plus 1/2 gerade diesen konstanten Wert hat. Also wir könnten sagen, das wäre hier gerade dieser Wert zwischen xj minus 1/2 und xj plus 1/2, also uxti, anders ausgedrückt, wäre also gerade die Summe uij mal die charakteristische Funktion j minus 1/2, j plus 1/2 über alle j in z. Xj minus 1/2, xj plus 1/2. An diesen Grenzpunkten hier müssten wir uns jetzt eigentlich immer Gedanken machen, wenn wir das Ganze jetzt malen würden. Also wir würden approximieren unsere Funktion dadurch, dass wir sagen, das sei hier immer so eine stückweise konstante Funktion. Und jetzt könnte man mit irgendeiner Konvention festlegen, ob dieser linke und rechte Randpunkt, ob der zu welchem der Intervalle der gehören sollte. Das könnte man machen oder man ignoriert es komplett. Tatsächlich ist das etwas, was in der schwachen Formulierung, was man dabei verlieren wird, ist die Möglichkeit, Punktauswertungen zu machen. Dahinter werden so ein Betrachten von Funktionen im Lebesgue-Sinne stecken, sodass die einzelnen Punkte sowieso Nullmengen sind. Das heißt, wie Sie die Funktion an diesen Zwischenstellen hier definieren, ändert nichts daran, was für eine Funktion das zum Beispiel im L2-Sinne noch ist. Von daher lassen wir das hier an der Stelle einfach komplett außen vor und definieren die einfach gar nicht an den Punkten dazwischen. Ja, gehen wir nochmal kurz zurück. Also das heißt, unsere Interpretation hier irgendwie so eine Gesamtmasse zu haben, das scheint gut damit zusammenzupassen, dass wir sagen, naja, wir approximieren uns unsere Funktion durch solche stückweisen konstanten Funktionen. Eine Kleinigkeit müssen wir noch beachten. Wenn ich diese stückweise konstante Funktion hier, wenn ich mir jetzt gucke, passte das wirklich, wenn ich mir hier die Gesamtmasse anschaue. Also ich bin hier in meinem Punkt J, hier habe ich mein xj, hier habe ich mein xj minus 1/2, mein xj plus 1/2 und ich gucke mir an, was ist die Gesamtmasse hier in diesem Intervall, dann sehe ich, die Gesamtmasse ist eigentlich gar nicht dieser Wert, sondern die Gesamtmasse ist ja eigentlich der Wert hier mal dem Abstand der Punkte noch. Der Abstand dieser Punkte ist gerade h, die sind ja gerade mit plus 1 im Index auseinander, das heißt, was hier steht, ist eigentlich, wenn das das u ist, dann ist das eigentlich mein entsprechender Wert an der Stelle, das UIJ mal dem H noch. Das heißt, was sich anbietet, ist hier vorne zu sagen, das UIJ soll nicht dementsprechend der Gesamtmasse in diesem Abschnitt, sondern wenn wir das Ganze noch durch H teilen, dann ist das die etwas schönere Interpretation, weil dann können wir nämlich sagen, das UIJ, was hier rauskommt, entspricht dann auch gerade der Höhe der entsprechend stückweise konstanten Funktionen. Ja, also dementsprechend, genau, dann passt das hier mit den Werten zusammen. Ja, da stecken also jetzt zwei Neuerungen drin. Lassen Sie mich da nochmal den Finger drauf zeigen, wirklich. Da stecken jetzt also zwei Neuerungen drin gegenüber dieser bisherigen finiten Differenzen-Idee. Die bisherige Finiten, also was Sie fast in ganz, ganz vielen Numerik-Aufgaben, in ganz, ganz vielen Aufgaben der angewandten Mathematik, wenn Sie probieren, irgendetwas vom Computer zu lösen, kommen Sie auf dieses Problem diskretisieren. Sie haben irgendeine Gleichung im Funktionssinne, irgendetwas, was Sie mit Funktionen machen, soll gleich sein einer anderen Funktion, und das ist eigentlich irgendwie so was unendlich Dimensionales, was gar nicht in den Computer passt. Schon beim In den Einführungen in die Numerik fange ich typischerweise mit Quadratur an, also Integralen. Wenn Sie eine Funktion integrieren wollen, haben Sie schon das Problem, Sie haben da eigentlich diese Funktion, die ist was unendlich Dimensionales, Sie wollen das Integral davon ausrechnen. Das heißt, Sie haben hier so eine Gleichung, da kommt was unendlich Dimensionales rein, eine Zahl, das Integral raus, und Sie möchten das Ganze diskretisieren. Wann immer Sie das machen, müssen Sie also irgendwie diese unendlich vielen Informationen auf endlich viele zurückzuführen, damit Sie es im Computer behandeln können. Ein ganz naheliegender Ansatz ist zu sagen, wenn irgendeine Gleichung, eine unendlich dimensionale Gleichung, irgendwas unendlich Dimensionales gleich irgendwas anderes unendlich Dimensionales sein soll, irgendeine Funktion gleich irgendeiner anderen Funktion, dann machen wir das dadurch, dass wir sagen, ja, diese beiden Funktionen sollen einfach an endlich vielen Stellen gleich sein. Kollokation, also wir wählen uns ein Gitter und sagen, Funktion an der einen Anzahl von an ganz vielen Stellen soll gleich die rechte Seite sein von ganz vielen anderen Stellen. Genauso gehen Sie dann dran, alle Ausdrücke, die da drin stehen, für die Sie eigentlich die ganze Funktion überall kennen müssten, ersetzen die durch Ausdrücke, wo Sie die Funktion nur an endlich vielen Stellen kennen müssen. Beim Integral durch die Quadraturformel, die ist eigentliche unendlich dimensionale Integration, wo Sie die Funktion überall kennen müssten, ersetzen das durch Ausdrücke, wo Sie die Funktion nur an endlich vielen Stellen kennen müssen. Bei der Ableitung, bei den Differentialgleichungen ersetzen die Funktion die Ableitung, wofür Sie die Funktion eigentlich überall kennen müssten, durch entsprechende Funktionsauswertung. Das wäre die eine Idee, Auswerten von Funktionen zu benutzen, allen zur Approximation von Funktionen selber. Hier haben wir noch zwei andere Ideen dran. Die eine andere Idee ist, Sie benutzen irgendein Funktional der Funktion als das, was Sie dann als Zahlen im Computer, also wie Sie Ihre Funktion durch endlich viele Zahlen beschreiben. Dafür nehmen Sie nicht Auswertungen der Funktion, sondern zum Beispiel irgendwelche Funktionale der Funktion, also zum Beispiel irgendwelche Integrale, wenn das eben eine physikalische Bedeutung hat, zum Beispiel, dass das die Gesamtmasse ist, die zu dieser Funktion gehört. Das wäre die eine neue Idee, die jetzt mit drin steckt. Die andere neue Idee, die mit drin steckt, ist auch schon so ab und zu mit reingekommen, diese Ausdrücke, diese Funktionsauswertung an einzelnen Stellen. Ganz oft müssen Sie wieder zurückkommen und sagen, was entspricht das denn als Funktion? Also wenn Sie zum Beispiel bei der Integration gesagt haben, wir ersetzen unsere Funktion durch ganz viele Auswertungen der Funktion, dann mussten Sie ja irgendwie sagen, wie kommen Sie denn jetzt von diesen ganz vielen Auswertungen der Funktion, wenn Sie die kennen, was ist denn dann ungefähr das Integral? Das hatten wir dadurch gemacht, dass wir gesagt haben, wir legen durch die ganz vielen Auswertungen der Funktion ein Interpolationspolynom und nehmen davon das Integral. Das heißt, dieses Nehmen von ganz vielen Auswertungen entspricht ganz oft der Approximation einer Funktion, die Sie nicht überall kennen, durch eine leichtere Funktion, die Sie schon dadurch kennen, dass Sie eben entsprechend viele Auswertungen kennen. Und auch das steckt hier mit drin. Wir approximieren nämlich unsere Funktion durch eine stückweise konstante Funktion. Das heißt, eigentlich haben wir hier eine furchtbar viel kompliziertere Funktion, und was wir machen ist, wir ersetzen die durch eine leichtere Funktion in irgendeinem Ansatzraum von zum Beispiel stückweise konstanten Funktionen. Und das sind so die großen Grundideen, die in der Numerik eigentlich sind. Also das ist, was man typischerweise machen kann, wie man sonst eine solche Funktion, die man ja nicht überall bei Hand auswerten kann im Computer, also werten wir sie nur an endlich vielen Stellen aus und ersetzen damit diese ganz beliebige Funktion durch irgendeine einfache Funktion, Polynom, Stück Weise Konstanz, Blein etc. Ja, wie hilft uns das jetzt, wenn wir zurück wollen zur Differentialgleichung? Also wenn wir jetzt diese Differentialgleichung Stern lösen möchten, ohne wirklich die Ableitung direkt mit ins Spiel zu bringen, sondern lieber diese Bilanzgleichung mit ins Spiel bringen. Nun, jetzt könnten wir also probieren, diese Bilanzgleichung hier aufzuschreiben. Nun, diese beiden Terme hier vorne, die wären dann ja gerade UIJ, also die Bilanzgleichung würde dann ja lauten, also diese Terme hier wären ungefähr UI plus 1 J und UIJ und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Ausdruck hier? Jetzt müssten wir uns also irgendwie überlegen, wie approximieren wir hier dieses f von u und dieses Integral über das f von u. Da steckt wieder das Problem drin, dass wir das u ja eigentlich gar nicht kennen, also zumindest nicht überall zwischen den ganzen Zeitpunkten und entsprechend dieses Integral über f ausrechnen müssten. Verschieben wir das für einen Moment auf später, diese Frage, und sagen, nun, wir müssten jetzt also diese Gleichung hier zu diskretisieren, wenn wir diesen Ausdrücke links mit ui plus 1j und ui j bezeichnet haben, dann wäre also die entsprechende Diskretisierung ui plus 1j minus ui j Approximation an das, was später im Intervall drin ist, minus dem, was heute drin ist, müsste gleich sein, ja, eine Approximation an diesem Fluss minus eine Approximation an diesem Fluss hier. Also das müsste sein, irgendeine Approximation an den einen Fluss und den anderen Fluss. Geben wir denen einfach Namen und sagen, das eine wäre GI J plus 1/2 und das andere wäre GI J minus 1/2. Nun, jetzt müssen wir noch aufpassen, wir haben dann ein 1 durch h noch mit reingebracht. Also das UIJ war eigentlich 1 durch h mal diese Geschichte. Entsprechend hätte ich auch hier ein 1 durch h mal andersrum. Das wäre dann entsprechend ein h mal UIJ wäre, nein, nochmal UIJ wäre 1 durch h mal dem, wäre also 1 durch h mal entsprechend diese Approximation hier. So rum passt es. Wobei also GI J plus 1/2, da müsste man sich dann überlegen, wie man das wählt. Das müsste sein eine Approximation an das Groß F von U XJ plus 1/2 T DT von TI bis TI plus 1. Und analog für j minus 1/2 entsprechend das. Das heißt, jetzt müssten wir uns überlegen, wie könnten wir den Fluss approximieren. Und wenn wir das auch haben, dann haben wir wieder eine Gleichung in unseren unbekannten UIJs drin stehen. Ja, was man da typischerweise noch macht, wenn man das aufschreibt, ist auch hier dieses Integral, wenn wir das g wieder plotten würden, weil wir uns zum Beispiel dieser numerische Fluss, nennt man das dann, weil uns der interessiert, dann wäre es auch da schön, wenn wir wieder diesen Plot auch wirklich als diese Funktionsauswertung interpretieren können. Das heißt, auch hier wählt man die Bezeichner typischerweise so, dass das keine Approximation an dieses Integral hier ist, sondern das Ganze noch gewichtet mit 1 durch ti plus 1 durch ti. Das hatten wir immer tau genannt oder Sie letzte Woche tau genannt in der Vorlesung. Das heißt, auch hier packt man so ein 1 durch tau rein. Dementsprechend wäre dieses Integral dann tau mal das g und wir hätten hier ein tau geteilt durch h. Das hatten wir Gamma genannt in der letzten Woche noch mit drin stehen. Und solche Arten von Verfahren, die nennt man dann auch Differenzenverfahren in Erhaltungsform. Also ein Verfahren der Form ui plus 1j ist gleich uij minus tau durch h bei mal Gamma gi j plus 1/2 minus gi j minus 1/2. Diese Dinger nennt man auch Differenzenverfahren in Erhaltungsform. Und beachten Sie, dass einfach durch diese Struktur, die da gegeben ist, also egal, wir müssen uns noch überlegen, wie man diese Gs dann vernünftig wählen kann, also wie man diesen Fluss vernünftig approximieren kann. Aber egal, wie Sie das tun, Sie haben immer die Erhaltungsgleichung approximiert, das heißt, Sie haben immer, dass eine gewisse Erhaltung mit da bleibt auch. Denn wenn Sie sich überlegen, also Sie fangen an mit irgendeinen Startwerten, U0, J seien entsprechend die Startwerte, das U0 von X ausgewertet in den Gitterpunkten, dann berechnen Sie durch irgendeine Wahl von diesen Gs die nächsten Punkte, dann ist es immer so, dass das, was Sie hier als G genommen haben für IJ plus 1/2, also das, was Ihnen dafür sorgte, dass Sie da von dem J-Gitterpunkt in den J plus in den nächsten reingeflossen sind. Ja, und das, was hier entsprechend entsprechend weitergeht. Das kann ich Ihnen das schön motivieren. Ja, die finden Sie immer zweimal wieder. Also Sie haben... Wenn Sie diesen Punkt, wenn Sie sich betrachten, was passiert in diesem Punkt hier, dann ist von einem Zeitschritt zum nächsten, ist in diesem Punkt hier etwas reingeflossen, was gerade dieser Größe hier entspricht, und etwas rausgeflossen, was gerade dieser Größe hier entspricht. Also wie viel von hier nach hier kommt und wie viel von hier nach hier kommt, das entspricht gerade Ihrem GI J minus 1/2 und dem GI J plus 1/2. Das ist das, was die, und das, was Sie hier nehmen, dieses GIJ plus 1/2, ist aber nicht nur das, was hier auftaucht, was in diesem Punkt geflossen ist, sondern genau dieselbe Größe taucht auf, wenn Sie sich überlegen, wie viel fließt in diesen Punkt hier rein und raus, von dem linken und rechten Punkt. Das heißt, das, was von diesem Punkt hier hingeflossen ist, ist entsprechend mit negativen Vorzeichen, entspricht das demselben, was von diesem Punkt nach hier geflossen ist. Und das bedeutet, dass die Gesamtmasse, wenn Sie mit irgendeiner Masse starten, in dem UIJ drin, also das Integral nehmen oder die Summe nehmen über das UIJ, über alle Js, dann ist zum nächsten Zeitpunkt UI plus 1J, ist diese Gesamtsumme, ist genau die gleiche. Denn wenn Sie das Ganze auflösen, hier haben wir es schön stehen, wenn Sie das Ganze auflösen und nehmen die Summe über diesen Ausdruck hier über alle Js, dann haben Sie hier entsprechend die Summe über alle Gs, und wenn wir das für den Moment, diese Unendlichkeiten, ignorieren und annehmen, das hätte alles irgendwie kompakten Träger und für weit genug Js, die weit genug draußen sind, wäre es einfach gleich 0, dann wird hier jeder Ausdruck einfach zweimal drin vorkommen. Das heißt, wenn Sie das Ganze hier integrieren, aufsummieren über alle Js, ist das, was hier bei J plus 1/2 steht, ist genau dasselbe, was beim Nachbarpunkt als J minus 1/2 auftaucht, mit umgedrehten Vorzeichen. Das heißt, Sie hätten eine große Teleskopsumme. In der Summe über die ganzen Js kürzen sich die Gs hier weg. Das heißt, egal was Sie als Gs nehmen, egal wie schlecht Sie Ihren Fluss approximieren, Sie haben einen Fluss approximiert in dem Sinne, dass das, was von dem einen Punkt in den anderen reinfließt, dass das niemals verschwinden kann. Also Sie haben vielleicht falsche Zahlen eingesetzt in die Gs, dass die Sachen falsch fließen, aber es gehen niemals Dinge verloren und es kommen niemals Dinge dazu. Das heißt, einfach nur dadurch, dass Sie diese Form hier haben, egal was Sie hier als Gs wählen, haben Sie automatisch, dass Ihr UIJ, die Summe davon, eine Erhaltungsgröße ist, was mit der Physik zusammenpasst, dass ja in den physikalischen Modellierungen entsprechend diese Bilanzgleichung erfüllt war, dass das, was reinfließt, das, was rausfließt, gibt Ihnen insgesamt die Änderung von dem U. Nun, typischerweise nennt man noch nicht jedes Verfahren dieser Form Differenzverfahren in Erhaltungsform, sondern man packt noch so eine kleine Minimalvoraussetzung dazu. Denn dieses GIJ plus 1/2, das müssen Sie ja irgendwie vernünftig ausrechnen können. Irgendwie vernünftig ausrechnen heißt, naja, was ich kenne, sind die Werte UIJ. Das heißt, ich muss irgendwie mit den Werten UIJ muss ich vorhersagen können, wie viel fließt denn jetzt von dem einen Gitterpunkt in den anderen. Und es liegt nahe, das so anzusetzen, dass man sagt, das Verfahren darf benutzen, wie viel ist ja in dem Punkt UIJ drin, wie viel ist in dem Punkt UIJ plus 1 drin. Das ist die Information, die benutzt werden dürfen, um das GIJ plus 1/2 auszurechnen. Also ich weiß, wie viel ist links, ich weiß, wie viel ist rechts, dann muss das Verfahren mir damit approximieren, wie viel ist von links nach rechts geflossen. Dementsprechend heißen die Dinger Differenzenverfahren in Erhaltungsform, falls es ein. Typischerweise packt man die Minimalvoraussetzung noch Lipschitz-stetig mit rein, falls es ein Lipschitz-stetiges Groß G gibt. Dieses G kriegt zwei Zahlen. Und das GIJ minus 1/2 muss dann berechnet werden aus dem, wie viel in dem linken Punkt ist und wie viel in dem rechten Punkt ist. Das heißt, das Verfahren muss so funktionieren, das guckt sich an das U im linken Punkt, das guckt sich an das U im rechten Punkt und muss daraus sagen können, wie viel ist denn an dieser Stelle hier nach rechts oder nach links geflossen zwischen den beiden Punkten. Dieses G nennt man auch numerischer Fluss. Und man sagt, das Verfahren heißt konsistent, wenn die folgende natürliche Bedingung gilt. Ja, angenommen, Sie hätten in beiden Punkten das Gleiche. Also angenommen, Sie hätten hier zwei Werte, wo einfach genau derselbe U-Wert ist. Wir hatten angenommen, dass wir in einem Fall sind, wo diese Fließgeschwindigkeit, die hängt nur von dem U ab. Entsprechend, wenn Ihr U konstant ist über ein Stück, dann wird es einen Zeitpunkt später auch noch konstant sein. Also was Fließen, oder wenn Ihr U konstant ist, fließt es mit konstanter Geschwindigkeit. Das heißt, dann bleibt es einfach alles auf genau demselben Level. Entsprechend würden wir annehmen, wenn wir hier in den beiden Werten, wenn da derselbe Wert U herrscht, sollte der Fluss ja gerade nur... Also dann sollte der Fluss gerade dem entsprechen, wenn alles konstant ist, fließt einfach alles mit dieser konstanten Geschwindigkeit. Und diese konstante Geschwindigkeit, die würden wir kennen. Die Geschwindigkeit der Fluss war ja gerade f von unserem U. Das heißt, wenn hier alles konstant ist, dann soll das gerade mit dem f übereinstimmen. Also GUU soll gleich f von U sein. Und lassen Sie mich die letzte eine Minute Ihnen zumindest noch ein Beispiel hinschreiben, damit das Verfahren komplett ist. Und morgen werden wir dann noch kurz diskutieren, was dieses Beispiel für die Praxis bedeutet und die Vorlesung damit abschließen. Das wäre Beispiel 227. Also wie könnte so ein Verfahren denn jetzt aussehen? Das wäre erstmal die ganz allgemeine Klasse von Verfahren. Wir ersetzen unsere Ableitung nicht mehr durch finite Differenzen, sondern wir nehmen jetzt an, dass wir über Abschnitte probieren, die Gesamtmasse zu approximieren und zu approximieren, dass diese Gesamtmassen entsprechend fließen nach links und nach rechts und dass solche diskreten Erhaltungsgleichungen erfüllt bleiben. Nun, ein naheliegendes Verfahren wäre, wir nehmen uns als das G von irgendwelchen Werten, V und W. Also wie würden wir jetzt, wenn wir den Wert kennen hier, wie könnte dann der Fluss sein von der einen Seite in die andere? Nun, wenn es konstant wäre, wenn wir überall den Wert V hätten, dann wäre der Fluss ja einfach F von V. Also eine naheliegende Geschichte wäre zu sagen, wir nehmen hier einfach den Mittelwert zwischen dem Fluss F von V und F von W. Wir machen das Beispiel 227, das machen wir morgen in der Vorlesung. Das machen wir einfach außen an der Reihe. Naheliegend wäre zum Beispiel diese Geschichte hier. Also wir könnten uns überlegen, wir wissen, wie der Fluss wäre, wenn alles konstant so wäre wie im linken Gitterpunkt. Wir wissen, wie der Fluss wäre, wenn alles so wäre wie konstant im rechten Gitterpunkt. Und dann wäre eine naheliegende Geschichte anzunehmen, dass überall dazwischen der Fluss einfach der Mittelwert zwischen diesen beiden Werten ist. Tatsächlich führt das nicht auf konvergente Verfahren, sondern man muss noch so einen kleinen zusätzlichen anderen Term mit dazu packen. Und wie der aber dann aussieht und was das Ganze dann für Eigenschaften hat, das machen wir die ersten, 10, 20 Minuten in der morgigen Vorlesung. Und ansonsten machen wir die morgige Vorlesung dann Fragestunde. Ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören.